Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 25. Februar 2013 zum Thema Ein Linzer Wahrzeichen, die Eisenbahnbrücke. Zu Gast sind Lorenz Potocznik, Christian Reisinger und Gerhard Stürmer. Gastgeber ist Jürgen Affenzeller.
Ich wünsche einen schönen guten Abend im Kepler Salon. Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin hier für die Programmgestaltung zuständig und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Zu einem sehr brisanten Thema. Es geht um ein Linzer Wahrzeichen, die Eisenbahnbrücke. Wir starten pünktlich um 19.30 Uhr, darum spreche auch ich jetzt vorab, bevor ich an die vier Herren heute am Podium übergebe. Für die, die neu im Kepler Salon sind, wir sind mikrofoniert, auch unsere Gäste. Wir ersuchen Sie später auch in der Diskussion auf das Mikrofon zu warten. Wir zeichnen alle Vorträge im Kepler Salon auf und die können Sie nachhören. Und es wäre schade, wenn wir Ihre Frage dann nicht auch aufgezeichnet haben und nur die Antworten hören. Also die Carina und die Martina sind unterwegs und reichen Ihnen dann ein Mikrofon. Sie haben schon gemerkt, einige sind mit Getränken schon versorgt. Die Gastronomie Keinzel ist an der Bar. Sie können sich gerne Getränke holen. Es soll auch ein gemütliches Diskutieren möglich sein. Und eben dementsprechend auch während der Veranstaltung ist es möglich, dass Sie es noch holen. Ich möchte jetzt noch vorgreifen auf die nächste Veranstaltung. Wir haben diese Woche noch zwei weitere. Wir haben ein Zumittag bei Kepler. Da wird Karim El-Ghowari zu Gast sein. Das ist um 13 Uhr am kommenden Donnerstag. Und am Abend setzen wir eigentlich inhaltliches fort mit der Friedenstadt Linz, eine Kooperation, wo Ari Rath auch über diesen Themenkomplex sprechen wird, also ein Schwerpunkttag nächsten Donnerstag. Um die Vielfalt des Kepler Salons darzustellen, kommenden Montag wird dann heißen, erzähl mir keine Märchen. Das ist eine Kooperation mit dem Kuddelmuddel, wo es auch darum geht, was Märchen heutzutage einfach noch zu tun haben, ob sie noch Platz finden und wie sinnvoll es ist, sie auch einzubauen. Jetzt möchte ich die Runde gerne eröffnen. Ich stelle der Reihe nach vor, Herr Christian Reisinger, Herr Gerhard Stürmer, Herr Jürgen Affenzeller und der Lorenz Potocznik. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Die Herren werden sich, glaube ich, auch in dem Statement noch einzeln vorstellen, beziehungsweise auch ihre Rolle und Verbundenheit mit der Nibelungenbrücke. Ich sage immer Nibelungenbrücke, Entschuldigung, Eisenbahnbrücke.
Ja. Das ist das nächste Thema.
Das können wir als nächstes Thema aufnehmen. Der Jürgen Affenzeller wird die Rolle übernehmen des Gastgebers, wie es wir hier nennen, wird eben die Gesprächsführung übernehmen, wird Sie auch mit einbinden als Publikum. Bitte mit Handzeichen an ihn, dass er Sie auch sieht, wenn Sie einen Beitrag haben. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung zustande gekommen ist. Ein kleiner Minuspunkt ist da. Die Kontraseite ist gar nicht besetzt. Vielleicht im Publikum, vielleicht muss sich noch jemand äußern. Es sind lauter Befürworter. Werden wir auch zum Thema machen, warum das nicht so ist. Ich freue mich trotzdem, dass wir den Kepler Salon einfach mit so einem aktuellen Thema heute anbieten können und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite freut mich, dass wir ein großes und bunt gemischtes Publikum haben. Also das Thema dürfte auch wirklich interessieren. Ist ja auch kein neues Thema. Es beschäftigt mich auch, seitdem ich in Linz als Regionaljournalist bin, eigentlich vom ersten Tag an. Ich kann mich da wirklich noch erinnern an ja Statements aus dem Jahr 2005, 6, 7, 8. Man hat jahrelang über die Brücke gesprochen. Jetzt sitzen wir da fast schon 11:55 und möchten trotzdem heute auch die Chance nutzen, gerade mit einer Runde zu sprechen und zu diskutieren, die auch das Thema wieder zur Diskussionsthema eigentlich gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Und ich werde auch gleich sagen, wir kommen früh auch heute zur Diskussion mit Ihnen. Ich werde allerdings trotzdem natürlich jetzt die Chance nutzen, dass auch jeder der Herren am Podium noch ein Statement auch abliefern kann, auch zu Ihrer Information. Ich möchte beginnen mit dem Lorenz Potocznik, der Architekt ist und, wie er schön auch sagt, selbsternannter Stadtentwickler in Linz. Glaube ich, jetzt frisch eingezogen in die Tabakfabrik mit dem Büro. Also wäre dann sozusagen ein direkter Anrenner einer Eisenbahnbrücke, einer neuen Brücke, von zwei Brücken etc. Und der Lorenz Potocznik möchte zum Start einfach einmal das Thema die Brücke selbst, was ist passiert, wie hat sich das in den letzten Jahren abgezeichnet, was ist vorgefallen politisch, einfach näher beschreiben und vor allem steht auch von seiner Seite auch die wichtige Frage im Raum, warum ist sie vor allem erhaltenswert?
Ja, danke. Wir sind heute zu dritt da. Christian, ich muss das noch einmal kurz erklären. Christian Reisinger ist unser Experte, ist Spezialist für Stahlrestaurierung. Gerhard Stürmer war das eigentlich von Anfang an beim Verein dabei. Ich bin erst später dazu gestoßen, Gründungsmitglied, und ich selbst habe keine Sekunde gezögert, bei diesem Verein dazu zu stoßen, weil ich es am Anfang gar nicht fassen konnte, dass diese Brücke womöglich weggerissen wird. Meine Aufgabe heute ist, so ein paar Scheinwerferlichter sozusagen auf die Brücke zu richten, warum sie eigentlich erhaltenswert ist aus unserer Sicht. Und ich sehe auch im Publikum, dass da einige Spezialisten sind. Ute Schreit ist Historikerin, Erhard Kagel ist Brückenbauingenieur. Also es sind viele Experten da, die das jeweils in ihrem Gebiet wahrscheinlich noch viel besser erklären könnten. Die Brücke ist zuallererst sehr alt. Sie ist 1900 fertiggestellt worden, ist also 112 Jahre alt. Wir haben letzten November, am 14. November, das 112. Geburtstag gefeiert, gemeinsam auf einem Schiff. Das war sehr schön. Die alte Dame ist, so wie wir sie nennen, intern, steht eigentlich gut da. Also sie ist, wir glauben ja, dass sie in besserem Zustand ist, als man so glauben könnte. Sie ist ein verkehrsgeschichtliches Denkmal. Sie ist besonders von ihrer Konstruktion. Sie ist eine Eisenfachwerkspannbrücke. Sie besteht aus Hunderten, wenn nicht Tausenden Streben, die heiß genietet verbunden sind. In dieser technischen Eigenschaft ist sie die größte und die letzte auf der oberen Donau, also von Budapest weg, die es noch gibt. Sie ist 360 Meter lang. Zum Vergleich, der Hauptplatz ist 220 Meter lang. Also sie würde locker über den Hauptplatz und noch bis zur Nibelungenbrücke und wahrscheinlich bis zum Taubenmarkt reichen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langes, großes Ding. Was ist noch zu sagen zu dieser Brücke? Was mich immer wieder berührt, sie hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überlebt, was ja nicht so ohne ist, was auch bedeutsam ist, weil wir uns drauf und dran machen, da womöglich das Ding jetzt zu opfern, aus welchen Gründen auch immer, dazu kommen wir noch. Sie ist ein Industriedenkmal von Linz, von einer Stahlstadt, von einer Arbeiterstadt. Es wurden sehr viele Dinge weggerissen in den letzten 30 Jahren. Diese Brücke steht noch für diese Arbeiterkultur, Arbeitskultur. Sie bildet ein Ensemble mit der Tabakfabrik unseres Erachtens. Sie hängt ja auch unmittelbar zusammen. Vielleicht reicht das einmal so als ersten Einstieg. Ich möchte allerdings noch aus meiner persönlichen Perspektive was sagen, als ausgebildeter Architekt und sozusagen geschultes Auge. Sie ist schlicht und einfach wunderschön, diese Brücke, aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist, weil sie so filigran gebaut ist. Sie ist ja, sie hat sehr dünne Streben, sie ist eigentlich durchsichtig, aufgelöst in ihren Zug- und Druckstäben. Und was dieses Gefühl bei mir erzeugt, ja immer wirklich ein Glücksgefühl. Ich gehe, seitdem ich weiß, dass sie gefährdet ist, fahre ich fast täglich drüber. Stimmt wirklich, wir waren auch letztens in der Nacht und haben uns die Messungen angeschaut. Das war auch spannend, um 2 Uhr in der Früh. Was ich sagen will, was besonders ist an der Brücke, und darauf weist auch Fritz Achleitner in seinem Jahrhundertarchitekturführer für Österreich hin, dass ja die Fahrbahn in der Brücke selbst sozusagen drinnen ist. Und dadurch begeht man eigentlich einen Raum. Und das ist ja heutzutage schon sehr selten, solche Brücken, wo ich mich in einem Raum, in einem Fachwerk bewege und aus dieser Bewegung heraus auch ständig die Stadt sehe, durch die Brücke durch, beziehungsweise die Brücke verändert auch von außen ständig ihre Erscheinung. Das ist vielleicht noch ein Abschlusswort, sie ist ein stadtprägendes Element mit ihren Bögen, und das ist sicher auch für eine womöglich zweite Brücke sehr wichtig. Danke.
Ja, wir beschäftigen uns vielleicht jetzt konkreter mit einer wichtigen Frage, die Sie auch wahrscheinlich sehr stark interessiert, nämlich in welchem Zustand ist die Brücke jetzt eigentlich wirklich, von der wir da immer sprechen. Und da haben wir uns heute den Metallrestaurator, den Christian Reising aus Schwertberg geholt, der sich in den letzten Wochen und Monaten auch ganz intensiv mit der Brücke selbst auseinandergesetzt hat, auch Untersuchungen durchgeführt hat. Und das möchte ich ihn vielleicht jetzt auch gleich bitten, ein bisschen näher zu legen und offen zu legen, was da rausgekommen ist, in welchem Zustand ist das wirklich und auch vor allem, wird das aus Laie formuliert, wie könnte man es wirklich reparieren, wenn man will?
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Reisinger. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Metallrestaurierung von historischen Metallobjekten. Ich weiß nicht, geht das, oder? Ja, okay. Und habe mich da also spezialisiert auf eher größere Objekte. Und wir restaurieren also vom Reiterstandbild am Heldenplatz bis zum technischen Kulturgut alles Mögliche, was groß und unter Denkmalschutz steht. Und gemeinsam also mit der Technischen Universität, mit dem Professor Stadler, der heute auch im Publikum sitzt, habe ich gesehen, bereiten wir gerade ein Forschungsprojekt vor zur Untersuchung von der Restaurierbarkeit von historischen Stahlbau, weil es da doch, sage ich einmal, einige Spezifika gibt, die sich vielleicht unterscheiden von einem Prinzergen-Reiterstandbild, wie ich es gerade erwähnt habe, am Heldenplatz. Zur Eisenbahnbrücke muss man vielleicht einmal berücksichtigen, dass dieses Objekt eben vielschichtig sich darstellt, wenn man über die Restaurierung eines solchen Objektes darstellt. Sie ist einmal in erster Linie eine Brücke, noch nicht. Damit hat sie bestimmte Funktionen und das ist also natürlich schon ein wesentlicher Unterschied zum Prinzergen am Heldenplatz. Der schaut da nur runter. Sie verbindet also die beiden Ufer und das also nicht nur für Fußgänger, sondern da befindet sich Schienenstraße, Fußgänger und Radweg. Und auch diese Kombinationsvielfalt an Funktionen macht sie auch einzigartig als historische Brücke. Sie ist ein historischer Stahlbau, also eine historische Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1900. Das heißt, die Hauptverbindungsart, die also in unzähliger Menge vorkommt, ist die Nitverbindung, was einiges an zusätzlichen Herausforderungen in der Restaurierung darstellt, weil es nämlich eine, wie man so schön sagt, fachlich unlösbare Verbindung ist. Es gibt aber auch sehr viele Schraubverbindungen in dieser Konstruktion. Die Herausforderung ist also nicht nur jetzt, was die Restaurierbarkeit betrifft bei diesen Stahlkonstruktionen, sondern damit berücksichtigen muss man auch immer, dass diese Tragwerke natürlich wesentliche statische Anforderungen erfüllen müssen. Ja, und darüber hinaus ist unsere Eisenbahnbrücke seit gut 10 Jahren ein Denkmal, was natürlich ganz eigene Gesetzmäßigkeiten ergibt, was ihre Reparatur und Ertüchtigung und Erhaltung betrifft. Das brauche ich, glaube ich, in diesem Kreis nicht näher erklären. Die Denkmalpflege ist interessiert an der Originalsubstanz, an der Authentizität und an einer möglichst schonenden und langfristigen Konservierungsmöglichkeit. Ja, und dann haben wir noch als Faktum ein Enthebungsverfahren, das im Laufen ist. Das bedeutet also, der Eigentümer, die ÖBB, hat formal den Antrag gestellt, diese Brücke aus dem Denkmalschutz herauszunehmen, zum Zweck, sie zu demontieren und abzubrechen. Die Hintergründe sind bekannt. Ja, und warum denkt man überhaupt drüber nach oder sinnvollerweise drüber nach, diese Brücke zu restaurieren? Ich bin kein Verkehrsexperte und auch kein Straßenbauer, aber ich gehe mal davon aus, dass realistischerweise eine neue Brücke am gleichen oder ähnlichen Standort sicher einen Realisierungszeitraum jenseits von, sagen wir mal, 7 bis 10 Jahren haben wird. Das heißt also, selbst wenn wir uns morgen in der Früh entscheiden würden, alle zuständigen Institutionen und Köpfe sagen würden, das bauen wir bauen eine neue Brücke und wir brauchen die alte Brücke nicht, sie soll enthoben werden oder wird enthoben,
so müssen wir noch 10 Jahre mit dieser Brücke in irgendeiner Form auskommen, weil sonst kann sie die nächsten 10 Jahre keiner nutzen. Das ist, glaube ich, einmal ganz eine relativ klare Angelegenheit. Das heißt also, wir haben uns sowieso damit auseinanderzusetzen, wie diese Brücke die nächsten 10 Jahre überstehen wird und den Funktionen, die wir vorhin schon angeführt haben, überhaupt standhalten kann. Jetzt stellt sich aus meiner Sicht und auch als Restaurator die Frage, ist tatsächlich dieser Unterschied zwischen einer mittelfristigen Erhaltung, also sprich für die nächsten 10 Jahre, bis wir eine neue Brücke haben, so viel anders und so viel niedriger, als würde ich eine langfristige, nachhaltige Restaurierung von vornherein durchführen. Wobei man da noch in Klammer dazu sagen muss, dass das Art sowieso Kosten sind, selbst also eine Entsorgung, ein Abbruch der Brücke müsste ja auch noch berücksichtigt werden. Warum ich das so ausführlich ausführe, ist das, weil wir nämlich zum Zustand der Brücke, das ist jetzt der Kern Ihrer Frage, der Zustand der Brücke ist also im Verhältnis zu ihrer zu ihrem Alter und zu ihrer, sagen wir mal, Pflege der letzten 20 Jahre extrem gut. Das zeigen ausführlichste Untersuchungen, also meines Wissens gibt es insgesamt 14 verschiedene Fachgutachten zu dieser Brücke, die im Großen und Ganzen zu dem Schluss kommen, dass wir ein sehr gutes und gesundes Grundmaterial haben und Korrosionsprobleme an der Brücke. Aber das Material selber zeigt keine Ermüdungserscheinungen, auch die Nitverbindungen nicht. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Sache und Voraussetzung, dass man überhaupt darüber nachdenkt, macht das Sinn. Das Zweite ist, in diesem Gutachten kommt man eigentlich dann zu dem Schluss, also in dem Kerngutachten, das berühmte vom Professor Fink, dass eigentlich die Wirtschaftlichkeit das ist, was die Restaurierung und Erhaltung der Brücke in Frage stellt. Rückblickend auf das, was ich vorher gerade erwähnt habe, bin ich mir nicht sicher, ohne dass ich das natürlich jetzt gerechnet habe, das wäre unseriös, jetzt da irgendwelche Zahlen in den Raum zu stellen, aber ich bin mir so relativ sicher, dass der Unterschied zwischen einer mittelfristigen Erhaltung und einer langfristigen Restaurierung wirtschaftlich nicht besonders groß ist, wenn man diese sowieso Kosten der 10 Jahre und des Abbruchs wieder entsprechend dazu rechnet. Sie haben es erwähnt, Herr Affenzeller, wir haben auch Materialuntersuchungen gemacht. Das war eher ein sporadischer Versuch. Ich gehe davon aus, also, dass die Gutachter das eh wesentlich detaillierter selber untersucht haben, das Material, um zu dem Schluss zu kommen, dass also diese Brücke wirklich so ein gutes und gesundes Grundmaterial hat. Ich weiß nur nicht, warum es also in den Gutachten nicht dargestellt wurde, also nämlich im Detail. Aber wir haben also ganz wahllos aus Teilen, die ausgebaut waren, weil sie besonders stark korrodiert waren, aus solchen Teilen nur 4 Proben analysiert, also 4 verschiedene von 4 verschiedenen Teilen der Brücke. Und was sich herausgestellt hat, waren ein paar ganz interessante Dinge. Erstens einmal, wie gesagt, das Grundmaterial ist von einer Qualität, die einem heutigen Baustahl S235, also der heute üblich ist und eingesetzt wird auch im Stahlbau, dieser Materialgüte vergleichbar. Das zweite Hochinteressante ist also, dass die Gefügegleichmäßigkeit extrem hoch ist. Also das ist wirklich ein qualitativ hochwertiges Material, das wir da vorgefunden haben. Und wir haben auch also Vergleichsmaterialien von Brücken aus ähnlicher Bauzeit, also wirklich innerhalb von wenigen Jahren, also ähnlich 100 Jahre alt, 110 Jahre alt, die wesentlich schlechteres Material im Grundgefüge gehabt haben. Und wie gesagt, es waren nur sporadische Untersuchungen an einigen Teilen, aber wie gesagt, man hat zu dieser Zeit schon, also zur Errichtungszeit, schon sehr gute Bauregeln gehabt und Normen, sodass man davon ausgehen kann, dass dort wirklich durchgehend eine gleichmäßige Materialqualität verwendet hat über die gesamte Brücke. Es würde mich wundern, also wenn man jetzt notwendige Materialuntersuchungen, sofern sie nicht eh vorliegen von den Gutachten, aber halt noch nicht gezeigt wurden, es würde mich sehr wundern, also wenn man da zu anderen Entscheidungen kommen. Und jetzt darf ich noch ein Detail dazu zu diesen Materialanalysen sagen. Wir haben dann auch Schweißversuche gemacht, das weiß ich nicht, ob das vorher auch schon jemand gemacht hat, aus einem ganz bestimmten Grund. Zuerst noch zum Ergebnis dieser Schweißversuche, also es waren mehrere Versuche an mehreren Teilen. Wir haben mehrere Schweißverfahren versucht, ohne Wärmebehandlung, also für die Techniker. Das heißt, also standardmäßige Schweißverbindungen hergestellt, Biegeproben und Zugfestigkeitsproben gemacht. Und das ist also unglaublich, dieses Material lässt sich ohne spezielle Vor- und Nachbehandlung schweißen wie ein modernes Material. Zumindest also diese Proben, die wir da sporadisch gemacht haben. Also Ergebnis einmal toll. Warum ich das so ausführe, ist, für mich ist das die Voraussetzung, dass sich diese Brücke unter denkmalpflegerischen Grundsätzen jetzt noch sinnvoller erhalten und restaurieren kann. Der Kern der Sache ist, wir haben bei den meisten Teilen relativ lange Konstruktionselemente, die dort, wo sie verbunden sind mit anderen Teilen, nämlich meistens an den beiden Enden und eventuell in der Mitte, dort gibt es korrosionstechnisch die meisten Probleme. Das heißt also, jetzt habe ich an den Enden von einem 4 Meter langen Stück oder 6 Meter langen schweren Stück starke oder weniger starke korrosive Schwächungen oder gar Teile abgerostet, also statisch überhaupt nicht mehr tragfähig. Durch das, dass diese Teile schweißbar sind, kann ich jetzt sozusagen an diesen Originalteilen entweder ertüchtigen, wenn noch nicht so viel reduziert worden ist, das Material von der Korrosion durch Schweißverfahren, oder ich kann jetzt also von einem anderen Originalteil, den ich opfere, quasi da wieder Originalteil zum anderen dazugeben, sodass ich sagen kann, ich brauche jetzt nicht mehr das ganze Stück opfern und ergänzen, sondern nur mehr Teilstücke davon. Und ich würde einmal ganz grob schätzen, wenn dieses System so funktioniert, und von dem bin ich überzeugt, dass man den Erhaltungsgrad von den prognostizierten ungefähr 50% wahrscheinlich auf 80-85% steigern kann, was natürlich im Sinne der Denkmalpflege völlig andere Voraussetzungen sind. Das, glaube ich, ist also schon eine wesentliche Erkenntnis. Und das vielleicht noch in einem späteren Statement. Ich glaube auch, dass die Brücke in situ, oder ich bin überzeugt davon, dass man die Brücke in situ restaurieren kann, also ohne sie zu demontieren und an Land zu transportieren. Und wenn das möglich ist, also das muss man jetzt noch genauer rechnen, aber ich sage einmal, fantasietechnisch haben wir das schon einmal durchgespielt, würde unter Umständen einige der bisherigen Überlegungen wesentlich beeinflussen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Reisinger. Wir werden sicher auf diesen Punkt und auch auf die Szenarien und möglichen Lösungen nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte vorher allerdings auch die Runde komplettieren und Ihnen den letzten Herrn hier vorne vorstellen. Das ist der Gerhard Stürmer, ein Unternehmensberater aus Linz, aber vor allen Dingen, und deswegen sitzt er auch hier, der Initiator des Vereins Rettet die Eisenbahnbrücke. Denn seit Sommer letzten Jahres gibt. Und was er in der Zeit gestartet hat, was im Team passiert ist, was erreicht worden ist und was auch die kommenden Ziele sind, das würde ich Ihnen jetzt einfach noch kurz erklären.
Ja, danke Herr Affenzeller, meine Damen, meine Herren. Ich bin sehr erfreut, dass wir so eine große Runde sind. Und Sie haben schon in meiner Berufsbezeichnung gemerkt, ich komme aus einer anderen Ecke wie der Architekt, aus einer anderen Ecke wie der Stahlbautechniker. Ich komme an sich aus der Welt der Wirtschaft, und jetzt könnte man sofort einmal kurz schließen und sagen, naja, aber Gott, wenn einer Wirtschaft nicht denkt, warum setzt er sich dann für diese alte Dame ein, die uns ja, wie manche Experten uns weismachen wollen, ja wirtschaftlich ein ist es ja eine Absurdität, diese alte Brücke zu erhalten. Und gerade weil ich aus der Wirtschaft komme, sehe ich das anders, und zwar auch absolut wirtschaftlich. Denn ob etwas wirtschaftlich ist oder nicht, ist immer eine Frage einer Relation. Wie viel Geld gebe ich aus und was bekomme ich dafür? Und ich muss beide Dinge sehen. Und es kann kein Mensch sagen, 30 Millionen ist, ja, das viel Geld ist, das können wir alle sagen, aber 30 Millionen ist auszugeben, ist unwirtschaftlich. Es kommt darauf an, was ich für 30 Millionen bekomme. Und diese Wertigkeit und die Diskussion über die Wertigkeit des Erhaltes der Eisenbahnbrücke ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich glaube, dass der Zugang nicht nur ein verkehrstechnischer Zugang ist oder ein denkmalschützerischer Zugang oder ein architektonischer Zugang oder ein historischer Zugang. Das sind alles absolut wichtige Zugänge und die verbinden uns untereinander, alle in dem Ziel, sozusagen die Brücke zu erhalten. Aber was für mich der Auslöser war, dass ich mich überhaupt begonnen habe, für das Thema zu interessieren und in weiterer Folge zu engagieren, ist einfach, ich bin ein gebürtiger Linzer, Linz ist meine Heimatstadt, ich habe sozusagen die 64 Jahre meines Lebens im Wesentlichen in Linz verbracht, habe mich immer für diese Stadt auch engagiert. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch eine 24-jährige kommunalpolitische Vergangenheit in Linz habe. Ich saß lange im Gemeinderat, kenne daher auch die Denkweise der Politik. Und als Linzer sage ich, ist die Eisenbahnbrücke ein ganz zentrales Element unserer städtischen Identität. Wir sind nur wenige identitätsstiftende Dinge in einer Stadt eben gibt. Dazu gehört die Eisenbahnbrücke. Und wir haben als Linz schon einige andere Identitätsmerkmale eigentlich relativ schnell aufgegeben. Ich erinnere an die Wollzeugfabrik. Das würde heute kein Mensch mehr machen, dass er dieses Gebäude wegreißt. Ja, in diesem Sinne haben Sie wahrscheinlich leider recht. Es war eher von mir jetzt sozusagen idealtypisch gedacht. Aber wahrscheinlich würden auch heute sich wieder welche finden, die sagen, der Quadratmeterpreis dort vom Grund und Boden ist so hoch und ich kriege eine andere Rendite, man ist trotzdem begeistert. Oder wenn ich mir hernehme, natürlich kann man jeden Einzelfall unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn ich mir anschaue, was andere Städte, ich sage jetzt San Francisco, meine ich jetzt nicht nur die Brücke dort, sondern ich meine die alte Straßenbahn in San Francisco, was die für ein Element der Identität ist. Wir hatten Ähnliches. Was haben wir daraus gemacht? Eine nachgebaute Straßenbahn, wie es halt jede Straßenbahn heute ist. Aber das, was das Typische an der Pöstlingbergbahn war, haben wir aufgegeben. Und da könnten wir noch einige andere Beispiele auch aufzählen, wo das passiert ist. Und darum habe ich mir gesagt, es muss doch möglich sein, aufzurütteln, dass diese Eisenbahnbrücke als identitätsstiftendes Merkmal erhalten bleibt. Und da habe ich dann im Sommer, man redet heute und habe da mit einem lieben Freund, der auch heute hier sitzt, der Volker Raus, mein Lieblingskrimi-Autor, sozusagen ohne Krimi gehe auch ich nicht ins Bett. Wir haben uns getroffen und ich sagte, was sagst du zu dem Wahnsinn, die wollen die Eisenbahnbrücken reißen. Ich habe noch dazu mein Büro an der Donau mit Blick auf die Eisenbahnbrücke. Na, und er ist ein Kind aus der Gegend, der ist gleich auf der anderen, auf der Veraner Seite dort aufgewachsen. Das ist ein Wahnsinn, das kann man nicht zulassen. Und darauf haben wir gesagt, und jetzt sage ich es bewusst auch politisch, ich, alter Schwarzer, und er, der alte Rode, haben dann gesagt, du, pass auf, wir zwei Alten dann uns das jetzt noch an und machen da was. Warum betone ich das auch mit dem politischen Hintergrund? Weil inzwischen unserem Verein rettet die Eisenbahnbrücke.at manchmal eine politische Schlagseite zugeordnet wird. Bitte, die politische Schlagseite resultiert daraus, dass eben die politischen Gruppierungen in Linz Einstellungen haben, die teilweise unseren Vereinszielen widersprechen und andere Gruppierungen haben Vorstellungen, die unserem Vereinsziel näher kommen. Aber das ist ja das Thema der politischen Gruppierungen und nicht das Thema von uns. Wir haben dann sofort gesagt, pass auf, Verein, das musst du in Österreich machen, du brauchst irgendein rechtliches Gebilde, um ein paar Dinge zu organisieren. Aber wir haben gesagt, schauen wir, dass wir Leute auftreiben, die ein bisschen was darstellen in der Öffentlichkeit, die auch Kompetenz haben und die sich mit uns gemeinsam bekennen, diese Eisenbahnbrücke ist zu erhalten. Und wenn Sie auf unsere Homepage gehen, die meisten werden ja, nehme ich an, schon dort gewesen sein, und sich anschauen, wer diese 43 prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer sind, die sich mit ihrem eigenen Bildnis und einer klaren Aussage für die Eisenbahnbrücke einsetzen, dann geht die, ich könnte jeden jetzt vorlesen, aber ich sage jetzt von berühmten und bekannten Architekturpersönlichkeiten wie Professor Achleitner oder die heute hier schon als anwesend auch begrüßten aus der Architekturszene, über Historiker, Professoren der Johannes Kepler Universität, Künstler und Künstlerinnen wie eine Waltraud Cooper, Leute aus der Wirtschaft, wie der Hannes Hödelmeier, der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer für Transport und Verkehr ist, wie Ärzte, auch ehemalige Politiker, der Nationalrat außer Dienst, Peter Keppelmüller, sozialdemokratischer Nationalrat außer Dienst, freiheitliche Altgemeinderäte aus Linz, SPÖ-Altgemeinderäte, alle möglichen politischen Spektren, der Günther Trübschwasser, langjähriger Klubobmann der Grünen im Landtag, der leider jetzt nicht unter uns sein kann, er stand vor Beginn mit seinem Rollstuhl vor der Stiege und konnte nicht rauf, der Lift ist leider gesperrt und er hat gesagt, rauftragen will er sie nicht lassen, ist ein bisschen kompliziert. Also Sie sehen, quer durch alle politischen Gruppierungen, quer durch alle Berufsgruppen haben sich spontan Persönlichkeiten zur Unterstützung unserer Idee bereit erklärt. Wir haben uns dann ein bisschen noch verstärkt. Wir sind, wie gesagt, der Volker Raus, der Laurenz Podocznik, die Romana Ring, auch eine Architektin, und ich, wir sind vier sozusagen, die den Vorstand bilden. Dann haben wir noch mit dem Sebastian Oehlinger, der auch da sitzt, sozusagen einen Generalsekretär, wie ein gescheiter Verein braucht für sowas, nämlich einer, der die Arbeit macht. Und in dieser kleinen Struktur haben wir seit Sommer nicht nur mehrere Pressekonferenzen gehabt mit einem tollen Medienecho. Sie können sich gerne sozusagen diese zur Dokumentation auch anschauen, wo alle Presseausschnitte drinnen sind. Wir haben nicht nur dieses 43, sage ich jetzt, Promi-Unterstützer geworben, sondern wir haben mit Unterstützung auch anderer Organisationen bereits an die 6000 Unterschriften von Linzerinnen und Linzern, die sich für den Erhalt dieser Eisenbahnbrücke einsetzen. Und wir haben auch versucht, diese Manipulation, die mit Gutachten passiert, zu unterlaufen, indem wir dankenswerterweise mit dem Christian Reisinger, mit der Unterstützung des Wifis aufzeigen, Moment, Freunde, es gibt schon noch andere Sichtweisen auch. Und da komme ich auf ein Thema, das jetzt gar nicht mit der Brücke per se zu tun hat, sondern eine Frage des politischen Stils und eine Frage des Umgangs einer Stadt und der politisch Verantwortlichen mit ihren Bürgern ist. Das Mindeste, was man erwarten kann, ist doch eine faire und offene Diskussion über das Thema. Und nicht so, dass man sagt, jetzt zitiere ich einen anderen, der sich jetzt gerade in der Politik versucht, wer das Gold hat, hat die Regeln. In dem Fall übernimmt es sozusagen die Stadtpolitik. Die haben natürlich ein paar hunderttausend Euro sofort zur Verfügung, um solche Gutachten zu bezahlen und lassen dann nur noch eine Meinung sozusagen heraus. Wir wollen eine offene und ehrliche Diskussion. Wir unterstützen auch den schon in einem Gemeinderatsantrag einmal vorgeschlagenen Weg eines Architekturwettbewerbes. Es ist ein Antrag einstimmig im Gemeinderat zur Durchführung eines Wettbewerbes vor einem Jahr, März 2012, dem Verkehrsausschuss zugewiesen worden Ob da je was rausgekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nicht, dass überhaupt das Thema Architekturwettbewerb zum Thema Brücke inzwischen ausgeschrieben ist oder sonst was. Auch um diesen Stil geht es uns. Dass wir wirklich sagen, es muss offen und transparent das Thema verfolgt werden. Und das möchte ich sozusagen jetzt am Ende meines Einführungsstatements dazu sagen. Es ist uns wirklich innerhalb weniger Monate schon gelungen, das Thema entsprechend in der Öffentlichkeit zu positionieren, tausende Personen dazu zu bringen, sich zu dieser Brücke zu bekennen. Und wir hoffen, dass es weitergeht, dass diese Dynamik anhält. Da sind auch Sie herzlichst eingeladen, als Multiplikatoren uns zu unterstützen. Und sofern Sie selber noch nicht sozusagen irgendwo unterschrieben haben, unsere Homepage www.rettetdieeisenbahnbrücke.at, da können Sie auch selber per E-Mail Ihre Unterstützung kundtun. Es würde uns freuen, wenn die Allianz sozusagen immer breiter wird. Verloren haben wir den Kampf erst, wenn wirklich die Brücke abgerissen ist. Und dass das so schnell nicht passiert, da sind wir alle der Überzeugung, weil einfach auch nicht über die Nacht man sozusagen dieses Loch aufmachen kann, ohne dass man Alternativen hat. Und Alternativen dauern bis zu 10 Jahre, dass da was passiert. Daher ist der Kampf nicht aussichtslos. Warum nicht? Aber da warten wir noch ein paar Wochen, bis wieder Wärme ist.
Ja, danke, Herr Stürmer, für die Ausführungen. Bevor ich jetzt eine Frage wieder in die Gruppe zurückwerfe und wir dann später in die Diskussion einsteigen, glaube ich, sind wir noch ein paar Informationen schuldig, weil das Thema ist irrsinnig komplex. Und die Politik ist jetzt nicht da. Also sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen aus meiner Aufgabe, dass ich Ihnen kurz erzähle, was da vielleicht auch politisch in den letzten Monaten einfach los war, gerade auf Gemeinderatsebene. Der Startpunkt nach diesem März-Gemeinderatsbeschluss war sicherlich dieses Gutachten vom Professor Fink von der TU in Wien, das ja sinngemäß gelautet hat, Neubaubrücke stromabwärts plus Sanierung Eisenbahnbrücke würde 50 Millionen Euro rund mehr kosten als das Szenario Abriss und einfach nur eine neue Brücke zu bauen. Daraufhin hat der Herr Vizebürgermeister Watzl, wird hoffentlich schreien, wenn ich was Falsches sage, hat den Gemeinderatsbeschluss relativ schnell gegeben in Linz mit den Stimmen von SPÖ, von der FPÖ und von den Grünen, sozusagen das Bekenntnis zu dieser Neubau- und Abrisslösung. Und das ist auch bis heute eigentlich, sage ich jetzt einmal offiziell, mehrheitlich das politische Statement, das aus Linz ausgegangen ist.
Nein? ÖBB.
Hören tut's den ÖBB? Noch nicht. Also Sie können es beschließen, wenn es Ihnen gehört. Ja. Und das Szenario ist ja so, wie wir schon erwähnt haben, das Bundesdenkmalamt ist jetzt noch am Zug. Es ist auch da noch nicht die Entscheidung getroffen worden, ob man einen Denkmalschutz aufhebt oder nicht, weil wenn er nicht aufgehoben wird, kann man natürlich in dem Sinn nicht wegreißen. Und was wir derzeit haben, und das ist auch der Grund, warum wir heute da sitzen und das eigentlich eine sehr akute Lage ist, weil man ja diese sogenannte Deadline hat, wo eigentlich bis Ende März noch sozusagen die Sicherheit gewährleistet wird für die Brücke. Was nachher kommt, kann weder die Stadt noch ein Denkmalamt noch der Besitzer eigentlich ganz klar ohne weitere Untersuchungen sagen. Es hatte schon Ende Dezember diese Frist gegeben und jetzt haben wir halt mit Status Ende März ist sozusagen noch von allen Beamten und von allen Verantwortlichen unterschrieben, dass da der Verkehr drüber führen kann, auch wenn man sagt. Ja. Und das ist für mich jetzt einfach die Informationen, die ich Ihnen noch gegeben habe. Was ich allerdings von den Herren vorne noch wissen will, ist, wenn man jetzt das alles berücksichtigt, was ich jetzt auch gesagt habe, was Sie jetzt auch gesagt haben, was sind einfach Wunschszenarien, was sind einfach die nächsten konkreten Schritte und was ist einfach die Frage, wer jetzt Ihrer Meinung nach einfach ganz konkret am Zug ist in dieser Brückenfrage?
Ja, Wunschszenarien in dem Sinn haben wir eigentlich nicht. Wir sagen, wir wollen die Brücke halten. Ja. Und dann machen wir natürlich in unserem, wenn wir unter uns sind, kleine Strategiegespräche und Szenarien und stellen uns vor, was ist, wenn. Zum Beispiel stellen wir uns lebendig vor, was ist, wenn der der Denkmalschutz fällt? Was zu Beginn bei uns eine gewisse Panik verursacht hat. Mittlerweile haben wir aber das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so katastrophal wäre, wie es sich anhört. Weil was passiert, wenn der Denkmalschutz fällt? Und ich nehme jetzt die Freiheit heraus, warum der fallen, das zu erzählen, warum der fallen kann, weil die rot dominierte Stadtpolitik pusht den Abriss. Beide Ministerposten, sowohl Verkehr als auch Bildung, wo das Bundesdenkmalamt dazugehört, sind auch rot. Das heißt, da gibt es eine Allianz. Das heißt, es kann leicht sein, dass das fällt. Das ganze Thema ist sowieso schon in Wien, wird nicht mehr in Oberösterreich oder Linz verhandelt. Was ist, wenn dieser Schutz fällt? Dann ist der Ball einzig und allein bei der ÖBB als Eigentümerin. Die ÖBB ist die, die am wenigsten Rücksicht nehmen müsste auf Befindlichkeiten von irgendwem. Das heißt, die sagt, ich reiße das Ding weg, ich brauche das nicht. Wenn ich eine Lokomotive oder einen Waggon rüberbringen will, nehme ich einen Tieflader. Das ist so die Message. Das heißt, die ÖBB sagt, ich reiße das weg. Und dann ist die Stadt Linz am Zug, weil sie das Problem hat, wie vorhin schon erwähnt, dass sie die letzten 5 Jahre in Wirklichkeit kein Vorprojekt veranlasst hat. Das heißt, ziemlich nackert dasteht, keine Brücke vorhanden ist. Das heißt, die Brücke kann man gar nicht wegreißen momentan. Ja. Und das ist unsere Chance, das ist unser sozusagen spielerisches vielleicht Wunschszenario, dass diese 7 bis 10 Jahre eigentlich eine riesige Chance bergen. In diesen Jahren muss die Brücke ertüchtigt werden, sonst haben wir ein Verkehrschaos. Und diese 7 oder 10 Jahre, die Brücke für diese 7 oder 10 Jahre zu ertüchtigen, bedeutet in Wirklichkeit, also wir sehen da eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen 7 oder 10 Jahren und 20 Jahren. Warum dann nicht gleich für 20 oder 30 Jahre ertüchtigen? Also das ist vielleicht, da sehen wir momentan den Hebel und unsere Chance, dass die Stadt es, wenn sie es wirklich abbrechen hätte wollen, den Rest verabsäumt hat und eigentlich im Endeffekt eine Realpolitik am Zug ist, weil der Verkehr da drüber gehen muss und die Brücke noch 10 Jahre halten muss. So stellen wir uns das momentan vor.
Der Hintergrund für den erwähnten Tieflader war wahrscheinlich der Umstand, den man vielleicht auch noch erwähnen muss, dass die ÖBB ja noch vertraglich bis 2017 ja gezwungen sind, die Müllgreifbahn zu erhalten und dementsprechend natürlich auch die Waggons über die Donau in die Werkstätte zu bringen. Also man ist schon noch gezwungen, eine Zeit lang auch auf die Brücke zurückzugreifen, vom Eigentümer aus, zumindest laut jetzigem Stand. Das einmal zu sagen deswegen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Christian Reisinger und ich waren am Freitagnacht, gab es ja diese Belastungstests. Wir haben uns ein paar Stunden in der Nacht dort gegeben. Das war durchaus interessant, das zu beobachten. Da wurde ein Vollbeladener mit 5 Tonnen Salzsäcken beladener Linienbus drüber gefahren, in 20 Meter Abständen, Achs. Das war alles sehr präzise gemacht. Die ganze Brücke ist ausgestattet mit Sensoren, die im Mühbereich, habe ich mir sagen lassen, Dehnungen messen können. Die Brücke wurde immer mit diesem vollbeladenen Bus 3 Minuten belastet, 3 Minuten entlastet und nach 2-3 Stunden sind 3 Loks aneinander gekoppelte Loks, sprich 80 Tonnen auch noch drüber gefahren. Und diese Ergebnisse, die kennen wir noch nicht, die kennt wahrscheinlich noch niemand, werden maßgebend sein für die nächsten Jahre oder was mit der Brücke passiert. Ja. Wobei, wie gesagt, wir haben intuitiv und unsere Erfahrung sagt, dass die Brücke in einem besseren Zustand ist, als man glauben könnte.
Ja, Herr Reisinger, vielleicht gleich ergänzend dazu, es ist zu einem gewissen Teil kaputt und man muss sowieso aber trotzdem jetzt noch reparieren, dass 5 Jahre oder 10 Jahre halt, warum ist das recht viel teurer, wenn man sagt, man nimmt ja lieber gleich das ganze Paket und macht was Nachhaltiges für längere Zeit?
Also ich kann das natürlich jetzt nicht seriös aus dem Ärmel schütteln und in Zahlen beantworten, aber ich gehe davon aus, wenn man die Gesamtwirtschaftlichkeit betrachtet, und ich möchte das jetzt noch einmal hier erinnern, was natürlich jedem klar ist, Beim Bundesdenkmalamt wird jetzt gerade dieser Antrag auf Enthebung, also aus dem Denkmalschutz, geprüft. Und das, was dort eigentlich geprüft ist, ist das Argument der Wirtschaftlichkeit. Also die prüfen nicht, ob das restaurierbar ist oder nicht, sondern das Problem haben sie, wenn Sie als Privatperson ein Denkmal als Eigentum haben, sagen wir mal ein historisches Haus am Stadtplatz in Scherding oder so, und Sie kommen auf die Idee und möchten das dort ein bisschen verbreitern oder erhöhen oder sonst irgendwas, es ist Ihnen, glaube ich, völlig klar, dass das nicht geht, jedenfalls nicht ohne Zustimmung des Bundesdenkmalamtes. Im öffentlichen Bereich ist das leider umgekehrt. Also da heißt es dann, ich bin nicht der Jurist, aber in etwa so, wenn öffentliches Interesse zu tragen kommt, dann steht das öffentliche Interesse über dem Denkmalschutz. Das heißt also, wenn die öffentliche Hand jetzt ein Wirtschaftlichkeitsargument geltend macht, dann steht der Denkmalschutz unter diesem Argument der Wirtschaftlichkeit. Also das Bundesdenkmalamt in Wien, die Frau Präsidentin Neubauer, hat nur eine Chance, diesem Antrag nicht zu entsprechen, wenn sie nachweisen kann, dass das Argument der Wirtschaftlichkeit nicht richtig ist. Also, dass das wirtschaftlich wäre. Ich glaube aber, nach allen Informationen, die ich habe, dass das nicht ernsthaft geprüft worden ist, diese Kosten, die ich habe, wenn ich, wie schon vorher ausgeführt, 10 Jahre lang diese Brücke noch erhalten muss, und dann in dieser Zeit eine zweite Bau. Also die Frage, Brücke wegreißen, neu bauen, die geht, glaube ich, nicht. Aber das können die Politiker vielleicht besser sagen, die wahrscheinlich sich mit den Verkehrssituationen beschäftigt haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt geht, die Brücke nicht zu haben für 5, 6, 7, 8 Jahre. Und dann auf einmal brauchen wir eine wesentlich leistungsfähigere. Also ich glaube, dass wir jetzt auch schon ein Problem hätten, wenn die gar nicht zu nutzen wäre. Also muss man diese Brücke sanieren. Und der Unterschied nehme ich jetzt einmal an, das ist, glaube ich, nicht sehr schwer zu rechnen, da muss man sich halt einmal ein bisschen vertiefen, wie groß der Unterschied wäre jetzt für so eine 10-jährige Sanierung und einer wirklich restauratorischen Erhaltung. Dann würde ich aber von Haus aus sagen, wenn ich sowieso diese neue Brücke plane, dann kann ich diese Brücke, also diese Eisenbahnbrücke, wie sie besteht, wirklich als Denkmal so sanieren, wie sie authentisch einfach gehört. Das heißt, ich brauche nichts Zusätzliches können. Im Gegenteil, ich kann ihr vielleicht wirklich also die Funktion des Individualverkehrs völlig abnehmen und kann den Schienenverkehr höchstwahrscheinlich auf Straßenbahn reduzieren, wenn das gewünscht ist. Und also da bin ich also jetzt spontan wirklich in der Lage zu sagen, das schafft sie allemal. Und die Sanierbarkeit ist es also aufgrund der Materialuntersuchungen auf jeden Fall gegeben. Und ich kann mir sogar vorstellen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wenn man sich entschließen würde, die Brücke überhaupt in situ zu bearbeiten und zu restaurieren, dass man wahrscheinlich es schafft, egal also wie lange man jetzt diese Restaurierungsphase ansetzt, während der Restaurierung auch sogar eine eingeschränkte Nutzung, zumindest also in einem Teil der Restaurierungszeit aufrechtzuerhalten, also dass man zum Beispiel einspurig fahren kann oder so.
Jetzt haben wir es nichtsdestotrotz natürlich mit dem Szenario, wenn die ÖBB die Brücke wirklich der Stadt schenkt, zum Beispiel mit einem gültigen Gemeinderatsbeschluss zu tun, der da auf dem Papier vorsehen würde, die Brücken abzureißen und eine neue zu bauen. Ist das Ihrer Meinung nach, muss man da so ehrlich sein und sagen, da kann man unmöglich garantieren, dass irgendeine Brücke erhalten, dass in der Zeit, in der man eine neue baut, irgendeine Brücke, ein Donauübergang an der Stelle garantiert wird? Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich glaube, man muss das schon sich genau vorstellen. Die ÖBB ist diejenige, die als erstes von der Denkmalschutz aufgehoben wird, sagen kann, so, eigentlich, wir brauchen die Brücken nicht mehr, wir reißen es ab. Nur dann bekommt der Herr Bürgermeister ein Problem. Nämlich das Problem, dass er sozusagen die Brücke jetzt abreißt, dass die Brücke abgerissen wird, ohne dass wir eine alternative Lösung haben, und alternative Lösungen dauern, das sagen uns alle Experten, in bis zu 10 Jahre. Und sicher nicht vor 7, 8 Jahren, das kann der Bürgermeister nicht zulassen, dass auf einmal ein Brücken weg ist. Das heißt, er muss der ÖBB den heißen Apfel annehmen, die ÖBB sagt, okay, dann nimm's, schenken wir das und kümmert dich du drum. Die ÖBB ist heraus aus dem Brückenthema und der Herr Bürgermeister hat die heiße Kartoffel in den Händen. Und das wird das, unserer Ansicht nach das wahrscheinlichere Szenario sein, wo wir es immer noch einen Sinn macht, vielleicht doch die Stadt dazu zu bringen, dass sie sagen, und jetzt prüfen wir doch seriös all diese Möglichkeiten. Das, was Christian Reisinger heute gesagt hat, wird, ist von der Stadt bisher noch überhaupt nicht einmal behirnt worden. Oder auch die Alternativen mit einer zweiten Brücke dazu. Da gibt's ganz tolle architektonische Lösungen, wie das wirklich super ausschauen könnte, ohne dass wir den Identitätseindruck der Eisenbahnbrücke von, wenn man von links auf die Brücke schaut, verlieren würden und trotzdem verkehrspolitisch das Ganze haben würden. Auch das Thema, das ist ja in dem Gutachten von Fink, ist man ja davon ausgegangen, die Brücke, die Eisenbahnbrücke müsste verbreitert werden, weil eine mögliche City-S-Bahn oder Straßenbahn oder was immer auf zwei Spuren hin und her fährt. Ja bitte, wir haben in Linz selber die ESGs, also die Linzer G selber, fährt mit der Straßenbahn, die nach Ebelsberg rausgeht, ein Stück einspurig. Und regelt das dort, das ist in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem, das so zu steuern, dass ich halt den Gegenverkehr auf der Anspur hin und her bringe. Ja, warum geht das nicht auf die 350 Meter bei der Eisenbahnbrücke? Das wird alles ausgeblendet, weil wir eben den Eindruck haben, man will sie loswerden, diese Brücke, auch von der Stadtpolitik her, von der Mehrheit der Stadtpolitik. Und daher ist alles, was uns von dem Gedanken Brücke abreißen wegbringen könnte, wird gar nicht einmal in Betracht gezogen, in die Diskussion hereingeholt. Und das ist was, wo wir sagen, da wollen wir kämpfen, dass es zu einem offenen und fairen Diskurs kommt. Und da hetzt uns eh die Zeit nicht, weil die Eisenbahnbrücke wird nicht in den nächsten Wochen und Monaten abgerissen. Die wird in... Ja.
Ich wollte nur zusammenfassen, was wir vorne besprochen haben. Es ist ja nicht unkompliziert. Man muss einmal drüber reden, über das Thema, bevor man diskutieren kann. Sie kommen gleich zu Wort. Ich möchte nur ein Fazit bringen zu dem, was wir da jetzt gehört haben. Ganz kurz zusammengefasst, Sie fordern einfach unter diesen Vorzeichen, die wir hier gehört haben, ehrliche Ausstellung dieser Szenarien und auch eine ehrliche, offene, transparente Ausstellung der Kosten und der verschiedenen Bauvarianten. Das ist so das, was wir so quasi von heute hier auch an Politik oder auch an alle Gremien weitergeben können. Das möchte ich auch Ihnen weitergeben, weil ich glaube, wir starten jetzt einmal mit einem ersten Fragedurchgang. Und das können wir uns natürlich auch machen, ja. Bitte, vielleicht fangen wir hinten an, das ist das Mikrofon.
Ich habe den Eindruck gewonnen, die Brücke wird hier etwas schön geredet. Es war nur die Rede eigentlich, weil ich es recht verstanden habe, von Korrosionsschäden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass durch 100 Jahre Belastung, zum Teil schwere Belastung, die Träger nur korrodiert sind und nicht auch in der Substanz geschädigt sind. Und ich glaube als Laie, dass diese Träger ausgetauscht werden müssen, also nicht nur abgeklatzt und frisch angehirselt, dass da also doch schwerere Schäden sind. Was sagen Sie dazu?
Das Gutachten Fink sagt, dass das definitiv nicht der Fall ist.
Gut, gleich die nächsten.
Bitte, ja, wenn Sie gleich das Wort ergreifen.
Mein Name ist Peter Kirsch. Ich habe geglaubt, ich komme hier zu einer Expertendiskussion. Ich habe aber nur einen Experten gesehen, den Herrn Karl. Ich glaube, wir sind die beiden einzigen Brückenbauer, die hier im Saal sind. Oder habe ich jemand übersehen? Ah, Burkholzer ist auch da. Sehr gut. Ja. Da sind wir aber eigentlich jetzt stark in der Minderheit und ich glaube, wir müssen einmal auch die Sicht eines Brückenbauers hier einbringen. Bitte. Das Gutachten von Herrn Professor Fink, an dem sich vieles festmacht, habe ich gelesen und ich muss sagen, es ist sorgfältig erstellt und es ist alles, was hier dargelegt wird, sehr plausibel. zur Frage Material und Materialschäden. Grundmaterial mag in Ordnung sein, wurde nicht in Zweifel gezogen, was der Kollege Wagner gesagt hat, dass es Schäden geben wird. Ermüdungsschäden können durchaus der Fall sein. Ich habe es nicht geprüft. Aber wir müssen uns überhaupt einmal die Frage stellen, was ist eine Brücke? Eine Brücke ist ein Gebrauchsobjekt im Zuge eines Verkehrsweges, um ein Hindernis zu überwinden. Ein Gebrauchsobjekt unterliegt dem Verschleiß und hat eine begrenzte Lebensdauer. Bei einer Brücke geht man im Allgemeinen davon aus, dass diese Lebensdauer 80 bis 100 Jahre sein kann. 100 Jahre ist die Zielvorstellung für heutige Planungen. Hier haben wir eine Brücke, die ist 113 Jahre alt. Das heißt, sie hat ihr Soll mehr als erfüllt.
Ihr Fluss lautet?
Ja. Diese Brücke zu sanieren ist äußerst aufwendig und sie hat zur Folge, dass wir eine zweite Brücke brauchen. Im Endeffekt brauchen wir eine zweite Brücke, weil wir den städtischen Verkehr auf Dauer über diese Brücke nicht drüber führen können. Das sind höhere Kosten, weil einerseits sanieren, andererseits neue Brücke bauen und wir haben dann das Problem, dass wir Abflussverschlechterungen in der Donau beim Hochwasserfall bekommen. Ja? Das stimmt nicht. Natürlich stimmt das.
Okay.
Pfeiler hintereinander sind immer ein Problem.
Die zweite Brücke
und
haben wir die
ich Herren möchte noch vielleicht von Herrn Potocznik möchte ich noch eines sagen. Die Neubauvorschläge, die hier eingebracht wurden, die erfüllen genau das, was Sie sich von einer Brücke wünschen. Transparent, viel transparenter als die Eisenbahnbrücke und ein Raumgefühl, weil alles, die ganze Hauptkonstruktion, sich über der Fahrbahn abspielen wird. Es wird wohl kaum eine Alternative zu Langerschen Balten geben, zumindest nach meiner Auffassung. Und dann haben wir genau die Brücke, die Ihre Zustimmung findet, auch meine Zustimmung, sage ich auch ganz offen. Und ich...
Was wird denn kurzfristig Ihr Wunschszenario sein? Weil wir reden halt von zwei Paar Schuhen.
Ja, ich habe kein Wunschszenario. Ich glaube, dass kein Weg am Neubau der Eisenbahnbrücke vorbeiführt. Aus ganz klaren wirtschaftlichen Gründen. Es sei denn, man gibt den Denkmalaspekten einfach die Vorhand und nimmt die dafür anfallenden erheblichen Mehrkosten in Kauf. Aber ich stehe dazu meiner Meinung, dass Brücken nicht das Recht haben, den Denkmalschutz in Anspruch zu nehmen, es sei denn, sie sind aus dem Mittelalter, aus der Römerzeit. Sie sind Gebrauchsobjekte, die ein Ablaufdatum haben. Das wird für meine Brücken genauso gelten, die jetzt erst 45 Jahre sind, aber in 55 Jahren wird man darüber spätestens reden, sie wegzureißen. Das ist so und damit muss man sich abfinden. Man soll da nichts heilig sprechen, was nicht heilig ist.
Das heißt Neubau, kurz nochmal zusammengefasst, Neubau heißt wirklich weg mit der Eisenbahnbrücke und eine einzige Brücke.
Eine einzige schöne Brücke drüber bauen, dazu brauchen wir nicht unbedingt einen Architektenwettbewerb, sondern brauchen wir vor allen Dingen einen Ingenieurwettbewerb.
Was sonst zu dem Punkt, dass man wahrscheinlich dann 10 Jahre ohne, 7, 5, 6 Jahre ohne Brücke...
Dazu sage ich... Schade, das Problem ist seit den 80er Jahren bekannt. Das war die Zeit, wo das letzte Mal die ÖBB eine Sanierung der Eisenbahnbrücke durchgeführt hat. Man hat damals sich das Ziel gesetzt, nachdem die Stadt nicht einsteigen wollte zum damaligen Zeitpunkt zu irgendeiner größeren Lösung. Wir sanieren jetzt für unsere Zwecke und schauen, dass wir die Brücke noch 20 Jahre durchfüttern. Jetzt sind es 30 Jahre geworden und jetzt ist Schluss.
Danke. Franz, ich gebe dir das Mikro, wenn es zu machen soll. Bitte.
Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, einige von Ihnen kennen mich, andere werden mich jetzt kennenlernen. Ich habe vor 3 Wochen eine Radiosendung gemacht und war so fair, die Befürworter und die Gegner dazu einzuladen. Ich habe im Radio 50 Plus, am Radio Froh, eine Sendung gemacht, Linzer Eisenbahnbrücke, 12:05. Können Sie jederzeit nachhören. Und darin habe ich einmal den Kollegen Raus interviewt, als Pro, und den Stadtrat, Vizebürgermeister Luger, als Kontra. Und meine Damen und Herren, jetzt bleiben wir mal bei den Tatsachen. Ich bin auch ein Linzer, der schon über 70 Jahre in Linz wohnt. Ich bin auch einer, der das schöne Bauwerk rein brückentechnisch mag. Aber Tatsache ist, ab 1, die Bundesbahn hat sich jahrzehntelang nicht um diesen Verfall gekümmert, der Eisenbahnbrücke, und hat das immer wieder hinausgeschoben. Und es hat keinen Verein gegeben in den letzten 30 Jahren, der aufgeschrien hat und gesagt hat, rettet die Eisenbahnbrücke. Das ist Faktum. Da brauchen Sie gar nicht teilen. Es hat keinen Verein bis jetzt gegeben. Ja, da war es im Hinterhof irgendwo, weil die Öffentlichkeit nicht. Ja, ich rede jetzt von Verein, nicht von der Bundesbahn. Ja, aber die Bundesbahn... Bitte, lassen Sie ausreden, wenn Sie reden wollen, können Sie aufzeigen. Das zweite Problem ist, dass heute, 12:05, im Herbst vorigen Jahres, sich dieser Verein gründet, ja, und aufschreit, rettet die Eisenbahnbrücke. Ich darf Ihnen eins sagen, ich bin der Verfechter und Proponent des Rettet den Bichingersee. Wir warten aber nicht, bis der da draußen im Schoder anfängt zum Anbauen, sondern uns gibt es schon 3 Jahre. Und wir waren zumindest schon beim Bürgeramt auch. Also bitte ein bisschen mehr Sachlichkeit bei dem Thema. Und die Eisenbahnbrücke kann man in dem Zustand nicht erhalten und da ist nicht die Stadt schuld, sondern da sind die schuld, die bisher daran gezögert haben, die Bundesbahn nicht gefordert haben und jetzt auf einmal haben wir einen Verein und der muss reden mit welchem Geld.
Ich möchte aber bevor wir weitere Wortspenden zu dem Punkt müssen wir kurz auf den Vereinsinitiator
befragen. Ja. Ich will da gar nicht viel drauf sagen, weil dieses Argument, wenn sich jetzt jemand organisiert für den Erhalt der Eisenbahnbrücke, zu sagen, warum hast du das nicht vor 30 Jahren gesagt, ist ein bisschen billig. Noch dazu, wo ja bitte, und ich habe hier die Dokumente der ganzen Gemeinderatssitzungen von 2005 bis zur Gegenwart, es ja bitte lange so ausgesehen hat, wie wenn sowieso die ganze Stadt dafür wäre, sozusagen die Eisenbahnbrücke zu erhalten. Das Thema ist halt erst im letzten Jahr so akut und virulent geworden, dass wir uns als Bürgerinitiative hier gefunden haben. Und daher habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn jetzt einer kommt und sagt, warum war es nicht schon vor 30 Jahren so weit?
Das sind viele Wortmeldungen, das sind nicht viele. Ich würde mal ganz hinten. Nein, die Herren Hinti. Problem gehabt. Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt reinmische, Gerhard Stadler von der Technischen Universität Wien. Ich möchte hier schon in Erinnerung bringen, die Eisenbahnbrücke ist ein Unikat, weil sie ursprünglich schon als Eisenbahn und für den Straßenverkehr kombiniertes Bauwerk als einziges in Österreich errichtet wurde. Die vertraglichen Vereinbarungen bereits 1896 geschlossen, haben der Stadt die Verpflichtung zur Wartung des Straßen- und Fuhrwerksverkehrs übertragen. Dieser Vertrag wurde 1962 erneuert und er gilt bis heute. Das heißt, Eisenbahnbrücken brauchen im Winterdienst keine Salzeinstreuung, um ein sicheres Überqueren zu ermöglichen. Hingegen aber hat sich das bei uns im Straßenverkehr durchgesetzt. Das Wartungsproblem oder die Pflegevernachlässigung müssen wir hier eigentlich unserer Stadtgemeinde Linz zu Lasten schreiben und nicht den österreichischen Bundesbahnen. Es ist ganz wichtig, dass man auseinanderhält. Danke Ihnen.
Na? Herr Stadler, geht dem Herrn hinter Ihnen. Hat jetzt schon
so, mein Name ist Erhard Kagel. Also die Hälfte der Antwort hat jetzt mein Vorredner schon vorweggenommen. Kaputt gemacht hat es das Salz und nicht die Eisenbahn. Die Eisenbahn sagt, ich brauche die Brücke nicht, also tue ich nichts. Und die das Salz streuen, sagen, die Brücke gehört nicht mir und daher tue ich nichts. Also es sind zwei da, die nichts tun. Soweit die Zusammenfassung. Aber zu meinem Vorredner. Das ist genau das Problem, das ich mit meinen Kollegen habe. Das sind die Leute, die Brücken nur als reinen Zweckbau betrachten. Und ich habe ein ganzes Buch geschrieben über praktisch mein Lebenswerk, um zu zeigen, dass Brücken wesentlich mehr sein können als reine Zweckbauten. Und gerade die Eisenbahnbrücke ist ein architektonisches Denkmal und auch ein Ingenieurdenkmal. Also ich würde mich als Ingenieur, als Ingenieurkollege auch hinter diese Brücke stellen, weil sie ist einfach fantastisch, wie Lorenz Potocznik gesagt hat, man kann an ihr alles ablesen. Ja. Viele dieser Brücken, die wir heute bauen, werden einfach zwei parallele Linien gezeichnet und das heißt eine Brücke. Ja. Da sieht man überhaupt nichts mehr. Und bei der Eisenbahnbrücke kann ich alles ablesen, wie sie funktioniert. Und sie funktioniert nicht nur, sondern sie harmoniert auch. Danke.
So, wir haben da hinten die nächste Wortmeldung. Ich müsste jetzt einmal kurz durch den ganzen Raum. Bitte.
Bevor ich meine Frage stelle, ein kurzer Seitenhieb an den Herrn Brückenbauer. Mein Auto ist auch ein Nutzobjekt und jeder, der einen Oldtimer hält, ist kein Vollidiot für mich.
Richtig.
Meine Frage war bezüglich, wenn der Denkmalschutz fehlt, dass das kein Problem ist, da die Brücke sowieso 7 bis 10 Jahre erhalten werden muss. Ist das nicht ein Problem, dass man dann sagt, okay, beim Denkmalschutz muss man auf die Brücke Rücksicht nehmen und wenn Denkmalschutz fehlt, kann ich einfach billig Stahlstreben dran schweißen, dass die Brücke 7 bis 10 Jahre hält und muss auf die Optik Rücksicht nehmen oder wie schaut das dann aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Vielleicht der Georg.
Ich glaube, da fühlt sich jeder berufen. Vielleicht direkt auf das zu antworten.
Entschuldigung, ich hätte nur noch eine Anschlussfrage. Für mich ist die zentrale Position, welche Gutachten entscheide oder aufgrund welcher Gutachten entscheidet das Denkmalamt in Wien. Das ist nach wie vor jetzt die zentrale Position. Wir können darum nicht mehr herum, auch wenn es dann so Dinge gibt, es wird noch weiterleben oder nicht. Ich erkenne, wenn ich also in die Homepage des Denkmalamtes hineinschaue, keine Sachverständigenposition, die das im Denkmalamt beurteilen kann. Es geht um die Wirtschaftlichkeit und es gibt keine Abteilung Wirtschaft im Denkmalamt, unter Anführungszeichen. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es ist so. Der Wirtschaftlichkeitsaspekt ergibt sich aus der Gesetzeslage. Ja? Und ich habe die Befürchtung, dass nun man möge mir das jetzt nicht nachtragen, ein Fachmann, ein juristisch gebildeter Fachmann, entscheidet oder entscheiden muss. Und daher würde ich also dem Verein oder wer immer sich engagiert, vielleicht raten, nachzufragen, aufgrund welcher Gutachten nun diese Dienststelle der Republik Österreich entscheidet. Und es ist auch die Frage, ob Sie das, also wir müssen uns das in zwei Hierarchien vorstellen, das Denkmalamt mehr oder minder als Fachebene oder ob die Entscheidung beim Ministerium schon fällt. Und dort sind überhaupt nur eben, das darf man jetzt nicht negativ sehen, es geht um einen Rekurs in einem Rechtsbescheid, dann werden juristisch gebildete Experten diese Frage entscheiden. Und da, glaube ich, ist der einzige Punkt, der entweder lebensrettend oder das andere ist, den man jetzt mit Akribie nachgehen sollte. Das war nur mein Statement.
Wir haben noch die Frage offen, was eigentlich passiert, wenn der Denkmalschutz fällt. Ist das ein Szenario, was wissen die Insider vielleicht? Hat man das schon irgendwo mal gehört? Hat man das schon irgendwann einmal, wenn der Denkmalschutz fällt, was jetzt eigentlich konkret passiert, obwohl man ja die Brücke noch erhalten muss, auch zumindest der Zeitl? Oder gibt es vielleicht auch, was wir auch noch nicht besprochen haben, gibt ja auch immer noch das Szenario, die Brücken vielleicht einfach woanders hinzustellen? Wie es ja auch schon ein paar Mal erwähnt worden ist, ist das überhaupt auf dem Tableau? Ach,
den Christian wieder
antworten. Herr Reisinger, vielleicht?
Vielleicht die Entscheidungsfrage noch einmal. Das Bundesdenkmalamt ist ja so horizontal und vertikal organisiert. Manche werden sich fragen, warum nicht das Landeskonservatorat, das wir ja da in Oberösterreich haben, hier mitredet und entscheidet. Die Sache wird in Wien diskutiert und entschieden, deswegen, weil es dort eine Abteilung gibt, die österreichweit zuständig ist für sogenannte Sondermaterien, und da gehören also diese Industriedenkmäler wie die Eisenbahnbrücke dazu, und
das untersteht wieder direkt der Frau Präsident Neubauer. Die Frau Präsident Neubauer hat nicht irgendjemand in ihrem Amt beauftragt, diese Wirtschaftlichkeitsfrage zu prüfen, sondern also wirklich, muss man schon sagen, kurioserweise hat sie diese 14 Gutachten, die es gibt, zusammengenommen und hat das wieder an einen neuen, objektiven, neutralen Gutachter nach Dortmund geschickt und hat ihm gesagt, aufgrund dieser Unterlagen möge er das prüfen, also ob dieses Argument im Antrag zulässig ist oder nicht. Ich nehme an, dass das in den nächsten 14 Tagen oder sagen wir mal in den nächsten Wochen wieder nach Wien kommen wird, die Antwort dieses Gutachten. Und dann kommt noch ein Instrument des Denkmalamtes ins Spiel, nämlich der sogenannte Denkmalbeirat. Der wird eingesetzt, also da werden in der Regel 3 Experten zum Thema ausgewählt. Und diese Experten bekommen dann noch einmal von der Abteilung und von der Frau Präsident einige Fragestellungen zur Entscheidungsfindung, die die dann noch einmal zu klären haben. Und das ist also dann die Entscheidungsgrundlage für den Antrag. So läuft es genau. Eine Enthebung, also ich persönlich stelle mir das äußerst problematisch vor. Natürlich bin ich persönlich ein Befürworter von der Erhaltung jeglichen Denkmals und ich kann ihr Statement als Brückenbauer natürlich verstehen, aber ich habe das am Anfang geschildert, sie ist nicht nur Brücke, sie hat nicht nur Funktion und sie muss nicht nur was können, sondern sie hat schon 110 Jahre oder 113 Jahre etwas gekonnt und wir restaurieren jetzt zum Beispiel gerade das Haupttor am Schloss Schönbrunn. Wenn ich da sagen würde, das ist überhaupt nicht up-to-date und wie diese Schließmechanismen und die Bänder von diesen massiven Toren da funktioniert, das ist ja alles Schnee von gestern, das müssten wir alles verbessern, erneuern und einen gescheiten Antrieb dazu. Da kommen eben andere Dinge auch noch in dieser Vielschichtigkeit dazu. Und wenn das Bundesdenkmalamt jetzt nur aus Gründen, wohl wissend, dass das juristisch richtig ist, aber nur aus Wirtschaftlichkeitsgründen stattgeben würde, dass man enthebt und abbricht, dann muss man sagen, das ist natürlich ein Präzedenzfall. Es geht bei so einer Brücke oder bei jedem historischen Stahlbauwerk um eine Unmenge von historischer Substanz, Originalsubstanz. Und wenn Sie sich vorstellen, ein Ölgemälde, ob das 100, 200, 300 Jahre alt ist, wie sehr man sich da mit Quadratmillimeter in der Retusche und mit richtigen Materialien bemüht, ob bei einer Stahlbrücke, die fast 400 Meter lang ist, sagt man einfach, das geht halt nicht und dann schmeißen wir es weg. Also es ist eine Unmenge. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Bundesdenkmalamt einen Grund findet, wo sie sagt, das tun wir so oder so entscheiden wir. Also das ist jetzt nicht nur für Linz und für Oberösterreich und für Österreich, das ist für ganz Europa. Man muss ja dazu sagen, es gibt zwar unterschiedliche, aber doch Beispiele für erfolgreiche Erhaltung, Adaptierung und Restaurierung von historischen Stahlbauten. Bahnhöfe sind einiges, Hamburg, Frankfurt, aber auch schon in Salzburg haben wir das jetzt unlängst gesehen, auch eine Brücke in Laufen, die zwar bei Weitem also nicht diese Dimensionen hat und nicht diese Bedeutung, aber das geht. Und ich könnte mir nicht vorstellen, was da passiert, wenn man sowas so entscheidet.
Und hinter Ihnen steht der Eiffelturm, was ich so gesehen habe, der wird wahrscheinlich auch nicht ohne Grund
ausstehen. Der ist auch schon in Gefahr gestanden, hat man auch schon aufbrechen wollen, hat er nicht abgebrochen.
Ich hätte kurze Frage noch, worüber reden wir eigentlich? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir vom Denkmalschutz sprechen? Meines Wissens geht es ja nicht ums Tragwerk oder nicht um die Gräberinggeschichten, sondern eigentlich nur um die Nieten. Stimmt das?
Nein, überhaupt nicht. In der Denkmalpflege geht es um die Erhaltung des Originals mit allen seinen Bestandteilen bis hin zu Fassungsschichten zum Beispiel. Also auf einem barocken Gittertor wird man nicht die Originalfassung abtragen, nur weil dann das neue Beschichtungssystem wesentlich besser hält, sondern da wird man versuchen, dann ein historisches System aufzubringen. Das ist natürlich bei Brücken natürlich etwas diffiziler zu entscheiden.
Das heißt, wenn der Denkmalschutz bleibt, wird es schwierig, das so zu sanieren, dass wahrscheinlich die nächsten
Jahre... Das muss wegen dem nicht schwieriger werden, aber es wäre widersinnig,
zu sagen, man will das erhalten und dann baut man es komplett um, man verbreitet es, man vergrößert es, man gibt Funktionen dazu und so weiter. Also je authentischer, umso näher ist man am Denken.
Wir haben mehr Frage zum Material, Sie so gehört haben.
Sie haben in Ihrem Einführungsstatement gesagt, dass eigentlich das Baumaterial heutigen Standards oder heutigen Material relativ ident oder sehr ähnlich ist. Dann verstehe ich eigentlich nicht, warum man dann nicht auch Material, auch moderneres Material einarbeiten könnte, wenn das doch eh so ähnlich ist.
Die Originalsubstanz geht Ihnen verloren. Ne? Wenn Sie einen, wenn wir das Oldtimer-Beispiel nehmen, wenn Sie den Original-Kotflügel dort, wo er kaputt ist, sanieren, möglichst schonen, möglichst artgleiches Material nur dort, wo er korrodiert ist, dann haben Sie immer noch den Original-Kotflügel drauf. Wenn Sie jetzt beim ersten Mal sagen, okay, den rechten Kotflügel, den opfern wir, weil der ist schon durchgerost, dann haben Sie schon mal einen, der nicht mehr original ist. In 2 Jahren restaurieren Sie das wieder, den linken und den Kofferraumdeckel wollten Sie sowieso schon längst. Und nach 3 Generalsanierungen haben Sie eigentlich nichts mehr original. Die Ästhetik bleibt noch dumm, aber es ist halt nicht mehr original.
Ganz wichtig scheint mir, dass das Denkmalamt nicht umfällt, sage ich ganz deutlich. Und zwar, es geht ja nicht um den materiellen Denkmalschutz, sondern um den kulturellen Denkmalschutz. Und das Problem, man muss die Stadt Linz eigentlich einschließlich der führenden Personen daran erinnern, dass sie beklagen, dass die Wohlzeitfabrik weggerissen wurde. Und sie haben genauso jetzt wie damals, was sie beklagen, das sind die kulturellen Bedeutungen. Man muss sich der kulturellen Bedeutung dieser Brücke sozusagen annehmen und die muss man auch vertreten. Und mit dieser kulturellen Bedeutung können sie auch die ganze Politik in die Knie zwingen. Nicht mit einem materiellen Denkmalschutz, nicht mit einer Preisdiskussion, sondern die kulturelle Bedeutung. Und da, ich darf Ihnen eine ganz bescheidene Sache sagen, jetzt auch 10 Jahre lang hat sich die Stadt gegen die Sinnstraße gewehrt. Wie man einfach der Stadt, erstens einmal hat das Denkmal ein stichhaltiges Gutachten gestellt. Das ist das Nächste. Die müssen das beste Gutachten stellen von kulturpolitischer Seite her. Und nicht jetzt, ob da der Preis stimmt und so weiter. Und wenn das nicht gelingt, können sie das nicht erhalten. Das ist das eine. Es sind natürlich in der ganzen Zusammenhang viele Dinge passiert, die Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung der Brücke geschmälert hat. Man hat gesagt, die Eisenbahn braucht den mit Müsliern fahren, da kommt der Straßenbahn und so ist es dahingegangen. Und damit hat man selbstverständlich die Nutzer aus der Verantwortung genommen. Das ist das Problem. Aber es gelingt nur die kulturelle Bedeutung. Das ist genauso gut. Der Dom in Wien wird nicht erhalten, der Dom in Köln wird gebaut und Stefan wird nicht sozusagen jährlich repariert, weil das Preisgefüge und Materialgefüge, und ich möchte nicht wissen, was schon an Stefans Dom für anderes Material ist, dieser Materialfetischismus, das kann nicht die Orientierung sein. Die kulturelle Bedeutung dieser Leistung und dieses Erscheinungsbildes in der Stadt. Und wenn man das vertritt, dann kann man auch das Denkmal dazu gewinnen. Die müssen dann sozusagen auf dieser Basis ein Gutachten stellen und nicht umfallen und dürfen sich nicht auf dieses Dreispiel einlassen. Ich danke.
Jetzt kriegen Sie gleich eine Antwort von Herrn Kulturreferenten auf das.
Ich wollte eigentlich heute gar nichts sagen, weil die Politiker haben eh Zeit genug in ihren Gremien auch zu diskutieren, auch zu streiten. Streiten ist ja was Positives, wenn man die normalen Gepflogenheiten der Gesellschaft auch einhält. Ich wollte mich zu Wort melden, um eine Information zu geben. Ich glaube, der Herr Stadler hat es angesprochen. Kann die Stadt Linz überhaupt sowas beschließen? Es gibt 2 Gemeinderatsbeschlüsse, die beide aufrecht sind. Der Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2011, und ich stehe nicht an, auch meinen Bürgermeister Franz Dobusch jetzt positiv zu erwähnen, weil die Intention des Gemeinderatsbeschlusses im Jahr 2011 die von allen politischen Parteien mitgetragen war, lautete, und Dobusch hat wortwörtlich gesagt, wer weiß, bis wann die ÖBB entscheidet. Wir entscheiden im Linzer Gemeinderat dafür stromabwärts neben der Erhaltung der Eisenbahnbrücke eine Individualverkehrsbrücke errichten, um die zwei Gemeindestraßen zu verbinden und damit eine Lösung finden, die zeitgemäß ist, um den Individualverkehr bewerkstelligen zu können und gleichzeitig die Eisenbahnbrücke erhalten. Das war im Jahr 2011. Dieser Beschluss ist nach wie vor aufrecht. Ein Jahr später hat dann der Linzer Gemeinderat einen Beschluss mehrheitlich gefasst, ohne unsere Zustimmung, der da lautete, erstens eine Resolution an die österreichischen Bundesbahnen, endlich einen Antrag auf Entlassung aus dem Denkmalschutz zu stellen. Eine Resolution hat er beschlossen, der Gemeinderat. Zweitens eine Resolution an das Bundesdenkmalamt, sollte die ÖBB einen derartigen Antrag stellen, dem Rechnung zu tragen. Und wie es oft in der Stadt ist, so nach dem Motto, löse mein Problem mit Geld von anderen, das Land Oberösterreich soll mit einer Förderung dabei sein. Nur als Information, kannten die Stadt überhaupt den Abriss einer Brücke, die ihr nicht gehört, beschließen. In Form einer Resolution hat ein Mehrheitsbeschluss im Jahr 2012 das getan. Das ist das eine, als Information wollte ich das geben. Und das andere, ich bin heute nach wie vor stolz drauf, dass ich ein HTL gemacht habe und habe schon als HTLer immer, als Tiefbauer, der im Verkehrswegebau und im Brückenbau maturiert hat, nur HTL, nur Mittelschule, weißt schon, ich habe nicht den Anspruch, Zivilingenieur zu sein, wie andere. Was mich, und darum finde ich es toll, dass im Kepler-Salon die Diskussion stattfindet, dass im, nach meinem Empfinden, im Bewusstsein der Menschen eines drin ist, im Hochbau sind wir weitergekommen schon. Es würde heute niemand dran denken, ein Schloss vielleicht abzureißen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich glaube, dass im Hochbau, kann man über diskutieren, aber wirklich eines gelungen ist, mit dem Zubau und damit dem Ersatz des im Jahr 1800 abgebrannten Südflügels, eine Architektursprache von heute mit dem Historischen gemeinsam zu verbinden. Im Bewusstsein der Menschen ist das Retten von alten Hochbauten stärker verankert als das richtige Retten von Tiefbaukonstruktionen, von Ingenieurleistungen, die zweifelsohne die Eisenbahnbrücke darstellen. Und das Thema der Nachhaltigkeit, was ja auch schon fast ein Unwort mittlerweile in unserer Gesellschaft wird, ja, jeder Baustoff wird irgendwann einmal sein Lebensende finden. Das hat Kirsch völlig richtig gesagt. Nur, wenn ich mir eine Stahlbetonbrücken anschaue, die muss ich nach 25 Jahren schon wieder sanieren. Eine Stahlbrücken hat eine längere Haltbarkeit und wir reden immerhin jetzt von einem Ingenieurbauwerk, das über 100 Jahre alt ist. Und Gerd Stürmer hat es eh angesprochen. Es würde, glaube ich, niemand draufkommen, dass man die Golden Gate Bridge in San Francisco abreißt, weil man nur im Sinne von Zweckmäßigkeit, wenn man es heute betrachtet, Wirtschaftlichkeit heute betrachtet, natürlich zu dieser Auffassung kommen könnte. Und San Francisco ist wirklich eine Weltstadt. Oder Hamburg ist doch wirklich eine Weltstadt im Vergleich zu Linz. Und in Hamburg hat man über 1000 Stahlbrücken und kein Mensch denkt dort dran, dass man nur eine Stahlbrücken wegreißen würde, weil damit das Flair von Hamburg absolut verloren gehen würde. Jetzt will ich gar nicht von Istanbul reden, wo man eine tolle Neubrücke über den Bosporus hat und die Galata-Brücke eine alte Dame mittlerweile ist und natürlich dort auch, wer schon jemals drüber gefahren ist, ein Engpass entstanden ist, der man nicht mehr wurscht ist. Bitte um Entschuldigung. Also wirkliche Weltstädte mit einer wirklichen Weltoffenheit, die denken gar keinen Millimeter dran, ein derartiges Juwel leichtfertig aufzugeben. Und drittens und letztens, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier das Bundesdenkmalamt auch etwas missbraucht wird. Ich sage es einmal so. Und ich brauche die Entscheidung vom Bundesdenkmalamt gar nicht, Weil wenn der politische Wille da ist, im Sinne einer weltoffenen Stadt und Weiterentwicklung beides zuzulassen, brauche ich das Feigenblatt Bundesdenkmalamt oder das Feigenblatt eines Sachverständigen nicht. Weil es ist eine Frage des Wollens und als Techniker lasse ich mir eins nicht sagen, wenn einer sagt, das geht nicht. Das ist ein Schmäh, das ist ein Blödsinn, wenn ich was will, geht's. Und so einfach ist es.
Ja, danke, Herr Wattl, nachdem wir eigentlich schon die Rapid-Viertelstunde einklatschen sollten, schauen wir, dass wir noch einige Statements unterbringen.
Ja, mein Name ist Georg Spiegelfeld. Ich bin in der Runde wahrscheinlich eher ein Praktiker der Denkmalpflege und kein Klärender und kein Studierter. Ich möchte nur ein paar Dinge sagen und ich möchte mich da dem Herrn Vizebürgermeister in einer Sache anschließen und auch meinem Vorredner hier vor mir. Erstens einmal, wird etwas unter Schutz gestellt oder wird zum Denkmal erklärt, weil es von einer kulturellen, besonderen Bedeutung ist. Also die Argumentation, dass viele Brücken, wenn sie ihre Lebensdauer erreicht haben, abgerissen werden, ist, die also da vom Herrn Kirsch gekommen ist, ist für mich in dieser Weise vollkommen irrelevant. Der zweite Punkt ist, ein Großteil aller Denkmale sind als Gebrauchsgüter entstanden, nur sind sie eben aus gewissen Gründen besonders wertvoll. Ich denke an historische Bauernhöfe, Bürgerhäuser, bis zur Burg, bis zum Schloss, bis zu Marterln. Also wir haben also eine Menge von Tausenden von Denkmalen in diesem Land und unter Denkmalschutz stehen einmal die, die eben von einer besonderen Bedeutung sind. Ich möchte auch klarstellen, dass das Denkmalamt, das jetzt nach gewissen juristischen Gesichtspunkten betraut ist, und da möchte ich ganz deutlich verstärken, was der Vizebürgermeister Watzl da gesagt hat, das Denkmalamt erteilt sicher keinen Abbruchbefehl. Das ist nicht Aufgabe des Denkmalamts, sondern es gibt eben hier ein Verfahren und es ist aus meiner Sicht auch traurig, dass dieses Verfahren, und ich nenne das Wort traurig ganz bewusst, dieses Verfahren überhaupt im Gange ist, weil ich glaube, verantwortlich sind die Linzer für ihr Stadtbild, verantwortlich sind die Bürger von Linz, verantwortlich sind alle, die hier diese Stadt lieben, die das Ortsbild, denen das Kulturgut in dieser Stadt wichtig sind, die tragen die Verantwortung, vertreten durch die Politiker dieser Stadt. Und ich habe halt in meiner Zeit, und ich möchte es vielleicht hier sagen, ich habe also ungefähr 70 Denkmale im Laufe der letzten Jahre restauriert. Ich muss dazu sagen, es waren keine Brücken dabei. Aber die erste Prüfung, wenn man zu einem manchmal sehr reparaturbedürftigen Objekt gekommen ist und viel reparaturbedürftigere Objekte habe ich da schon in der Reisen gehabt, als die Eisenbahnbrücke, weil die Eisenbahnbrücke ist reparaturbedürftig, aber kein Abbruchobjekt, dann hat man geprüft, was kann denn dieses Denkmal, was kann denn dieses Objekt und danach habe ich mich zu richten und mit einer möglichst sanften Restaurierung einen Zustand herbeizuführen, der halt eine Weitergabe in die nächste Generation wieder gewährleistet. Und ich glaube, da ist überhaupt kein Unterschied zwischen einer kunsthistorisch höchst bedeutsamen Brücke und irgendeinem Bürgerhaus und irgendeinem wertvollen Bauernhof am Lande. Das sehe ich also alles nicht. Und ich möchte noch ein letztes, um nicht jetzt hier ein zu langes Statement, weil es ist schon sehr viel gesagt worden. Ich habe vor einem Dreivierteljahr mit dem Herrn Bürgermeister Dobusch eine sehr harte Diskussion gehabt zu dem Thema Eisenbahnbrücke. Eine sehr persönliche Diskussion. Und er hat mir zum Abschied gesagt, Spiegelfeld, wenn Sie so viel wisserten über die Eisenbahnbrücken wie ich, dann waren Sie auch für einen Abbruch. Ich habe mich fortgebildet. Ich habe mich jetzt ein Dreivierteljahr mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Und ich muss dem Herrn Bürgermeister jetzt antworten. Herr Bürgermeister, wenn Sie so viel gelernt hätten über die Eisenbahnbrücke als ich im letzten Jahr, dann waren Sie der Erste, der für die Erhaltung dieser Brücke, für die Erhaltung dieses Kulturguts in Ihrer Stadt eintreten würde. Danke.
Grüß Gott, mein Name ist Elfe Kopplinger. Ich bin eine ganz normale Linzer Bürgerin und seit vielen, vielen Jahren oder sogar schon Jahrzehnten sympathisierende Grüne. Jetzt bedauere ich sehr, dass der Herr Gunter Trübswasser nicht da ist, weil ich weiß zwar nicht genau, ob ich jemandem Unrecht tue, ich sehe keine Grünen hier. Und war, okay. Ja, okay. jedenfalls war ich hell auf entsetzt, dass ich gelesen habe, die Grünen sind für den Abriss. Da war ich wirklich schockiert und habe ihnen kurzfristig... Die Stadtgrünen, okay, und habe ihnen also kurzfristig meine Sympathien aufgekündigt. Was können wir tun? Würden die jetzt die Argumente alle gehört haben, dann wären sie vermutlich für den Erhalt, weil die Kosten dann also nur mehr, ja, die ließen sich relativieren. Was können wir also tun, zumindest die Grünen jetzt einmal sozusagen als Befürworter wieder zu gewinnen? Weil man, okay, man kann jetzt sagen, das sind jetzt nicht die Mehrheit, aber immerhin wären es doch auch welche. Danke.
Bitte haben wir zwei Statements dazu. Und wir nehmen dann noch.
Nur ganz kurz zu Ihrer Frage. Wir haben ja alle politischen Gruppierungen der Stadt Linz besucht. Wir waren also grün, schwarz, rot, gelb, blau, weiß nicht, was wir jetzt alles haben, alle besucht und haben überall unsere Argumente vorgetragen. Und ich sage Ihnen, bei den Grünen, und das sagen auch Persönlichkeiten, die ich lange gut kenne, mit denen ich auch befreundet bin, habe ich wirklich gemerkt, was die für Seelenkrämpfe dabei haben. Von der tiefsten inneren Überzeugung, auch die politischen Vertreter der Grünen in Linz, bringen sie es gar nicht zusammen, mit Überzeugung zu sagen, die Brücke gehört weg. Dass sie aber dennoch in ihrem realpolitischen Abstimmungsverhalten hier mit der Mehrheitsfraktion marschieren, hat wahrscheinlich andere Hintergründe, die nicht mit Argumenten zu bekämpfen sind, sondern ich will da keine Spekulation anstellen, aber wir haben es wirklich schon fast laut da, weil eigentlich haben sie uns gesagt, wir waren, Lorenz, du warst ja dabei, wir waren eh eurer Meinung, aber wir können nicht. Ja. Wir versuchen auch jetzt das immer wieder. Ja.
Weiter können wir da wahrscheinlich jetzt gar nicht diskutieren. Wir haben hinten noch eine Stellungnahme und es hat noch später noch ein Statement gegeben und dann müssen wir irgendwann den Kreis heute schließen für den offiziellen Teil.
Es ist jetzt keine Stellungnahme, sondern es ist eher eine Frage. Entschuldigung. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, wie das von der Nibelungenbrücke ausschauen wird, wenn dort die Brücke erhalten wird und dahinter wieder neu gebaut. Meine Frage ist, wie schaut das in Fahrtrichtung aus? Wie schaut das für die Freizeitanlage dort aus? Wenn eine neue Brücke gebaut wird, ich habe dort einmal kurz aus einem Bild gesehen, da steht ein Volleyballplatz im Halbschatten, wenn da Brücke drüber gebaut wird. Wie schaut das, ist das, dieses Ortsbild dann auch noch so schön, wenn die neue Brücke dann dort steht? Und wie schaut es in Fahrtrichtung aus? Das ist eine Frage, ist kein Statement, bitte.
Da würde ich gerne darauf antworten.
Ich war bei der Stadt Linz und ich habe nie eine Erklärung gekriegt, wie das ausschauen könnte. Sie haben gesagt, das...
Also wie schön ist die zweite Brücke?
Na, wie realistisch und möglich. Ach so. Das Bild kenne ich, aber wie schaut das aus in Urfa dann nachher? Wie schaut die Fahrbahn aus?
Das wissen wir auch nicht. Was wir aber, das war vorhin schon ein Statement von Gerhard Stürmer, wir nicht nur Transparenz, sondern auch Kreativität, beziehungsweise dieses Wunschszenario. Wir hätten uns gewünscht, dass das schon vor 3 Jahren begonnen hätte, solche Diskussionen, und vor 3 Jahren schon einen Wettbewerb gegeben hat, mit der fixen Voraussetzung, dass diese Brücke stehen zu bleiben hat. Und das hat ja nicht stattgefunden, sondern die Planungen, der Vorplanungen, Überlegungen sind sozusagen Stadt Linz AG intern erfolgt. Und also ich meine, jetzt gibt es vom Herrn Petraschka diesen Vorschlag, ja, von einer zweiten Brücke, aber das ist ja auch nur ein kleiner Ansatz, wie das aussehen könnte. Das ist ja nur wie immer, das ist gar nicht Thema heute, weil es war nur ein Vorstoß, ein sehr guter Vorstoß, aber um zu zeigen, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Das muss nicht dieser Betonriegel mitten im Gesicht sein und so weiter. Ja. Also da gehört einfach, vorhin war die Rede davon, Ingenieure, mit Architekten am besten, gemeinsam. Ja. Einfach ein geladener Wettbewerb. Sofort, schon vor 3 Jahren.
So, wir nehmen in den offiziellen Teil jetzt noch eine Stellungnahme dazu. Die Herren und auch natürlich alle im Publikum stehen ja nachher noch bei hoffentlich ein bisschen gemütlicherer Stimmung. Und da haben wir auch noch eine. Okay, 2 ganz kurze und dann müssen wir den Kreis wirklich schließen, bitte.
Mein Name ist Burgholzer. Ich war fast 40 Jahre im Stadtbrückenbau tätig. Ich kenne diese Brücke in- und auswendig. Ich möchte jetzt nicht sagen pro oder contra. Ich möchte nur eines sagen, bei einer Brücke in dieser lokalen Situation in einer Stadt ist es fast europaweit üblich, dort einen Gestaltungswettbewerb und einen Gestaltungswettbewerb in Zusammenarbeit zwischen Architekt und Bauingenieur durchzuführen. Ich habe es heute halt schon einige Mal die Anregung gehört von Herrn Kirsch, von Herrn Kagel und von... Entschuldigung. Also ich würde meinen, ein Gestaltungswettbewerb, der wäre neutral, da würde das gesamte Potenzial der mitteleuropäischen Ingenieure und Architekten wirklich gefordert und für die Brücke an dieser Stelle wäre es notwendig, das zu machen. Für die andere Brücke, die im Westen von Linz gebaut wird, dort wurde auch ein ganz, ganz großer Wettbewerb, europaweiter Wettbewerb durchgeführt. Und vielleicht nur ganz kurz zum Stahlbau ganz allgemein. Die Stahlbauweise hat die Möglichkeit, etwas zu verstärken, etwas umzubauen, etwas umzugestalten. Andere Baustoffe bieten nicht diese Möglichkeiten. Das würde ich auch meinen, dass man das berücksichtigen sollte. Dankeschön.
Wir haben da ganz hinten jetzt noch die Chance auf ein Statement.
Gott, ich bin Peter Stadler, ich bin der Künstler, ich sehe das vom künstlerischen Standpunkt und ich wollte darauf hinweisen, dass in Dresden, das ist eine Stadt in Deutschland, wo es eine sehr wunderschöne Brücke gibt, das Blaue Wunder, ist nicht bekannt, das ist auch eine alte Brücke, die wurde dort saniert und sind alle begeistert und ich fand es gut, wenn einmal unsere stockigen Politiker, wenn man so sagt, ja, sich mal das anschauen würden. Dass wir das sehen, dass sowas funktionieren kann. Und genau. Dresden ist eine. Dass das einmal.
Genau.
Ja, und das heißt, die Brücke heißt das Blaue Wunder. Und das ist gar nicht bekannt, ja. Das ist ja ein blaues Wunder. Bräuchten wir, glaube ich, in Linz und ich glaube, dass das für die Stadt eigentlich zum großen Vorteil ist.
Ja.
Dresden.
Ja. Wir sind jetzt doch in die Nachspielzeit ein bisschen gegangen, aber das hat vor allem einen Grund gehabt, weil es ein Rieseninteresse gibt an dem Thema und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir vielleicht in nicht allzu langer Zeit vielleicht zum selben Thema nochmal da sitzen würden, weil Sie haben vielleicht gemerkt, man kann bestenfalls einmal einen Anstoß geben, man kann zu diskutieren beginnen, man kann sich mal ein paar Experten, ein paar Leute holen, weil ich glaube, wenn wir heute gesagt hätten, wir wollen alle Zuständigen, alle Verantwortlichen, alle Behörden, alle Beamten, die sich mit dem beschäftigen, dann wäre das Verhältnis wahrscheinlich umgekehrt von Zuschauern zu Podiumsteilnehmern. Deswegen sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute da zu sein. Bitte freue mich auch noch auf angeregte Gespräche draußen beim gemütlichen Getränk und auch danke an den Herren, an den drei Herren, die heute hier neben mir gesessen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich hätte das